Ich begrüße Dr. Manfred Döpp ganz herzlich.
Hallo.
Lieber Manfred, schön, dass wir uns über ein schwieriges Thema unterhalten können, aber gleichwohl über ein Thema, bei dem es durchaus auch Perspektiven, wie wir im Folgenden sehen werden, gibt. Ich hatte gesagt, Krebs als Volkskrankheit, man hat den Eindruck, dass es permanent zunimmt, diese Erkrankungen, dieses Thema. Kannst du dir aus deiner Sicht als Arzt das erklären, warum wir statt abnehmende eine steigende Entwicklung haben in dem Zusammenhang?
Da stimmen alle Krebsforscher und auf Krebskonferenzen alle Teilnehmer überein, dass Krebs ständig ansteigt und sich bis zum Jahre 2030 etwa verdoppeln wird in der Häufigkeit. Wir können davon ausgehen, dass in der Gegenwart so viele negative Einwirkungen auf die Menschen erfolgen. Die sind zum Teil nicht stofflicher Art, also Wellen, Strahlen, Elektrosmog. Das sind die Handys einerseits, die mobilen Netze, die ja immer dichter werden, die Frequenzen immer höher, 2,4 Gigahertz zum Beispiel ist eine biologische Frequenz, die in den Körper eintritt. Dann haben wir die Satellitennetze und die WLAN-Netze, die sich flächenmäßig überall ausdehnen. Dann haben wir die Radionuklide, die zum Teil noch von Tschernobyl stammen, aber überwiegend jetzt von Fukushima und die sich weltweit verbreitet haben. Mhm. Schließlich haben wir im stofflichen Bereich eine Menge negativer Einwirkungen, nämlich die immer pathologischer werdende Ernährung, also Hybride, Turbo, Getreide, Genmanipulation, eine Abkehr von der Natur, industrielle Nahrungsmittel, die überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit der Natur haben.
Ja.
Und so gibt es auf vielen Gebieten negative Entwicklungen, die zusammenwirken und dann den Körper überfordern.
Ja. Wir haben ja über das Thema Elektrosmog schon ein paar Mal uns unterhalten und die Auswirkungen auch auf den menschlichen Organismus. Man hat ja hier im Prinzip eigentlich etwas entwickelt, was dazu beigetragen hat, dass ein Acht-Großversuch stattfindet, dass also eine Technologie eingeführt wurde, bei der es nie eine echte Technikabfolgenabschätzung gegeben hat und man fröhlich losgelegt hat und irgendwann zahlen wir die Zeche.
Ja, wenn ich mir anschaue aus meiner Zeit als Wissenschaftler oder Schulwissenschaftler, man brauchte, wenn man eine Versuchsreihe durchführen wollte, immer die Ethikkommission, die musste ihr Plazett geben und hat das Ganze bis ins Detail zerfieselt. Wenn wir uns anschauen, was im Moment weltweit mit der gesamten Menschheit passiert, so ist es der größte Feldversuch, der je existiert hat, ohne jede Ethikkommission und für mein Gefühl auch ohne Ethik.
Ohne Ethik, genau. Völlig richtig. Du hast das Stichwort Radioaktivität Fukushima angesprochen. Nun gibt es ja staatliche Messungen. Also hier in der Schweiz beispielsweise, in Zürich am Flughafen, eine staatliche Messung, die sich mit der Belastung befasst. Da kriegt man eigentlich eher, ja, ich sag mal, Entwarnung mitgeteilt.
Ja, wenn man die offiziellen Zahlen anschaut, die ja an den Flughäfen ständig erhoben werden müssen, dann sieht man, dass Fukushima gar keine Einwirkung gehabt haben soll. Die Werte sind vorher und nachher identisch, Flatlines quasi. Unsere Messungen aber ergeben, dass dem nicht so ist. Und unsere Messungen entsprechen für mein Gefühl auch der Logik. Selbst wenn es nicht so viel wäre, was durch Fukushima in die Atmosphäre und in die Meere abgegeben wurde, es muss ja messbar sein.
Ja.
Es ist ja nicht nichts.
Es müsste eigentlich zunehmen, Manfred, oder?
Eben.
Ja.
Und wir haben bei uns hier mit Schweizer Qualitätsmessgeräten gefunden, dass die Radioaktivität sich gegenüber vorher verdreifacht hat, in etwa.
Ja, das erinnert so ein bisschen an die Politik in Japan auch. Naja, ich sag mal, sehr höflich, nicht unbedingt die ganze Wahrheit mitgeteilt.
Nein, also das ist sanft ausgedrückt. Man kann durchaus sagen, auf dem Gebiet wird gelogen wie gedruckt. Die Firma TEPCO hat zwar geschworen, sie würde die Wahrheit sagen, aber sie tut es überhaupt nicht.
Ja, ja.
Es werden alle Störfälle unter den Teppich gekehrt und die Zahlen werden nicht herausgegeben. Zum Beispiel die Fische, die vor Japan gefangen werden, die sind gar nicht mehr verzehrbar.
Ja, ja.
Ähnlich wie bei uns in den Wäldern, die Pilze nach wie vor nicht essbar sind.
Und in dem Moment, wo es in Wirklichkeit eine Zunahme von Radioaktivität hat, ist das ja sicherlich etwas, was dann über die Landwirtschaft und die landwirtschaftliche Produktion und das, was die Tiere aufnehmen, irgendwann bei uns ebenfalls wieder auf dem Teller landet.
Genau. Wir stellen fest, dass nach längeren Hochdruckgebietseinflüssen ohne Regen die Radioaktivität in der Luft erheblich ansteigt. Nach einem Regen sinkt sie ab.
Ja.
Da es sich aber nicht um Wellen handelt, sondern um Stoffe, Radionuklide, müssen die ja irgendwo hingehen. Die können nicht verschwinden. Das heißt, sie gehen in die Erde und kommen dann über das Gras, das Gemüse, das Getreide wieder hoch, werden von den Tieren aufgenommen und wir bekommen es alles als Menschen, die wir ja am Ende der Nahrungskette sind, auf dem Teller präsentiert.
Ja. Und ist das Gefährliche und das Heimtückische an diesem Thema, dass zwischen dem Beginn von Belastungen und auch, du weist auf die Summe und die Addition der Belastungen hin, es nicht wie bei einer Erkältung ist, ich hole mir heute irgendwo einen Zug und habe morgen Schnupfen, sondern es liegen Jahre, oft Jahrzehnte dazwischen. Das heißt, der eigentliche Täter und Auslöser ist gar nicht mehr festmachbar.
Ja.
Das ist also diese Pseudosicherheit, in der wir uns natürlich bei all diesen Dingen auch wiegen.
Genau. Also in Italien fand ja jetzt ein Prozess statt vor einem obersten Gericht, wo tatsächlich jemand, der viel telefoniert hatte und einen Hirntumor bekam, Recht bekam, dass der Mobilfunk der Auslöser seines Hirntumors war. Das ging mal relativ schnell, über wenige Jahre. Meistens dauert es 5 bis 10 Jahre, bis ein Krebs ausbricht bei solchen Einwirkungen. Wir haben einen Vergleich mit früher, nämlich die Wasseradern. Wenn man früher auf einer Wasserader schlief, bekam man einen Krebs nach etwa 20 Jahren. Dann hat sich das reduziert auf 10 Jahre, heute sind es 3 Jahre. Aber immer sind 3 Jahre noch relativ lang, sodass der ursächliche Zusammenhang normalerweise nicht hergestellt wird.
Ja. Jetzt sollte man sich ja eigentlich vorstellen, dass das, was im Zuge der Entwicklung von Krebstherapien an Überlebensrate festgestellt wird, sich wenigstens in dem Bereich so langsam mal ins Positive entwickelt hat. Aber auch da eher Fehlanzeige.
Ja, es gibt nur einige wenige Krebsarten, wo die übliche Therapie, also vor allen Dingen natürlich die Chemotherapie, die Überlebensraten erhöht hat. Das ist die Leukämie bei Kindern. Bei Erwachsenen aber gibt es sogar einige Krebsarten, wo die Tendenz ins Negative gegangen ist, wo also die Häufigkeit zunimmt und die Überlebensraten absinken, wie zum Beispiel beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und auch beim Lungenkrebs ist da keine Hoffnung in Sicht. Das heißt, wenn trotz der vielen lauten Ankündigungen, wenn wir jetzt wieder mal 10 Milliarden investieren, dann wird der Krebs besiegt werden.
Mhm.
Das lief so seit Richard Nixon etwa 1970. Es hat sich nichts getan.
Ja,
Die Ankündigungen waren alle falsch. Man könnte auch wieder sagen, sie waren gelogen, denn es gab ja kein neues Therapieprinzip.
Ja,
Es wurde nur auf den alten Wegen vorangegangen.
Ich habe das Gefühl, dass die Onkologen selber genau wissen, dass diese, man muss es eigentlich fast sagen, Auswegslosigkeit bei der klassischen Therapie genau so gegeben ist. Ich erinnere mich an eine Umfrage, in der Onkologen anonym gefragt wurden, wenn im persönlichen, also bei ihnen selber oder bei nächsten Familienangehörigen oder Ehemann, Ehefrau, Kindern, die eine Krebsdiagnose bekommen, sich die Frage stellt, welche Therapie sie wahrnehmen, dass dann, ich meine, es waren 3%, noch hergehen und sagen, wir machen das, was wir jeden Tag unserem Patienten antun, auch bei uns selbst oder bei unseren Liebsten. Und ansonsten gehen wir andere Wege. Ein an sich vernichtendes Urteil der Branche selber über das, was sie tagtäglich tut.
Auch das ist richtig so. Ich stelle es immer wieder fest, solange jemand als Onkologe oder Professor in Amt und Würden ist, kann er den Mainstream nicht verlassen. Wenn er es täte, würde er gemobbt, er würde ins Abseits geschoben, seine Karriere wäre zu Ende. Sodass diejenigen erst im Moment der Emeritierung oder der Pensionierung anfangen, plötzlich umzudenken. Ja. Wenn man dann mit diesen Kollegen spricht, dann stellt man fest, sie haben eine ganz andere Auffassung.
Ja, ja. Dann werden sie mutig.
Ja. Ja, und sie würden speziell ihre Ehefrau mit Brustkrebs nicht in das übliche Schema hineinpressen.
Ja. Ja. Du hast angesprochen Nixon, du hast angesprochen die nächsten 10 Milliarden, die nächsten 10 Milliarden. Und eigentlich müsste man längst nach vielen Ankündigungen und auch den ein oder anderen prophylaktischen Nobelpreis den Krebs besiegt haben. Wir sind weiter davon entfernt denn je.
Ja, weil eben das Prinzip der Therapie ausgereizt ist. Es gibt keine Fortschritte mehr im Bereich der Chemotherapie. Die Operationen sind so, wie sie sind, nicht mehr zu verbessern. Die Strahlentherapie kann allenfalls umgebende Gewebe ein bisschen besser schonen, aber im Übrigen hat sich auch da nichts getan. Ich habe selbst ja als Nuklearmediziner insgesamt 15 Jahre mit großen Onkologien zusammengearbeitet und habe die Patienten dort ständig kontrolliert mit unseren Methoden eben und habe festgestellt, was für eine depressive Grundstimmung dort herrscht.
Ja, ja.
Das war also wirklich alles ganz tragisch, wenn die Patientin kam mit Brustkrebs, ein blühendes Leben. 3 Monate später war sie fast schon ein Wrack und 6 Monate später war sie tot.
Ja.
So war der Standardverlauf.
Ja. Was man sich bei solchen Situationen oder angesichts einer solchen Lage immer wieder fragt, ist, wenn die klassische Medizin in diesem Bereich, das ist ja ein bisschen anders als in, ich sag mal, bei Befindlichkeitsstörungen und vielen anderen Sachen, derart katastrophale Ergebnisse hat, warum werden da nicht Alternativen mehr gefördert und unterstützt?
Nun ja, es gibt Alternativen, die werden aber tatsächlich nicht gefördert, sondern ins Abseits gestellt. Warum? Ja, da haben wir hier ein schönen Artikel. Mhm. Onkologie ist in der Pole Position. Ein Tumorspezialist sagt, die Pharmabranche setzt Medikamentenpreise durch, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Stattdessen wächst der Krebsmarkt um 7% pro Jahr. Das heißt, der Krebs ist der Wachstumstreiber einer riesigen Industrie. Würde jetzt eine effektive alternative Therapie zur Norm werden, wäre dieser Markt kaputt.
Ja.
Also, und wenn man schaut, jetzt will Roche China erobern, nachdem der europäische Krebsmarkt so ziemlich abgegrast ist, taucht jetzt China auf als die Hoffnung für die Zukunft.
Das gelobte Land.
Ja.
1 Milliarde Menschen, da muss doch ein bisschen Krebs dabei sein.
Ja. Ja, und wir exportieren ja schon den westlichen Way of Life, der so ungesund ist im Vergleich zu dem, was früher in China an Lebensstil existierte, dass die Zahl aller Zivilisationskrankheiten in China explodiert. So wie es hier steht, mit der Industrialisierung kommt der Wohlstand, aber auch der Krebs.
Ja. Alternative Therapien, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, also nicht nur nicht gefördert, sondern angesichts einer solchen herrlichen Lizenz zum Gelddrucken behindert.
Ja, also wir haben bei uns hier zumindest mal 2 alternative Methoden eingeführt. Das ist das GC-MAF, eigentlich eine schulmedizinische Methode, die aber dennoch nicht akzeptiert wird, trotz einer ganzen Reihe von Literaturergebnissen, die beweisen, wie gut die Ergebnisse sind. Und die Firma musste dann nach Guernsey ausweichen und verschickt nur anonym dieses Mittel, obwohl die biochemische Grundlage eine phänomenal gute ist.
Ja.
Der Krebs wird einfach dem Angriff des Immunsystems wieder ausgesetzt. Denn normalerweise maskieren sich Krebszellen, die Fresszellen, die Makrophagen, erkennen sie nicht und können sie auch nicht fressen.
Mhm.
Mit GCMAF wird die Maskierung weggenommen. Die Fresszellen können sie
erkennen,
ja, auffressen und damit den Tumor verkleinern.
Klingt eigentlich ganz klassisch schulmedizinisch. Eben,
das ist ja das Phänomenale.
Ja.
Würde ich jetzt Früchte oder Pflanzen empfehlen, ja, als Einsatz, was uns natürlich am liebsten ist und was wir auch tun, klar, könnte man sagen, das ist so alternativ, das ist Nonsens. Aber es geht um biochemisch klar definierte Methoden, die im Abseits stehen. Oder die zweite Methode, Amanita phalloides, das ist ein homöopathisch verdünnter Knollenblätterpilz, der dazu führt, dass in den Krebszellen der anaerobe Vorgang, der sauerstofffreie Stoffwechsel, wieder zu einem aeroben wird. Und wir wissen ja alle, Sauerstoff ist der Feind jeder Krebszelle. Dann kann die Krebszelle sich nämlich zurückmutieren, zurückentwickeln zu einer normalen Zelle. Auch dies ist öfters publiziert worden, es liegen Studien vor, es wird überhaupt nicht akzeptiert.
Ist es so, dass solche Methoden erst gar keine Zulassung kriegen oder ist die Hürde dann in Sachen Zulassung wieder eine Geldfrage, die genau an dem Thema scheitert?
Natürlich, denn die Entwicklung eines neuen Krebsmedikaments auf molekularer Grundlage verschlingt ungefähr eine runde Milliarde Franken.
Ja.
Das kann sich Novartis leisten, GlaxoSmithKline und, aber keine kleine Firma, keine mittelständische Firma, das ist absurd, das geht gar nicht.
Ja. Damit ist aber die, ich sag mal, Krebsmedizin ein Closed Shop, in dem nur diejenigen die nächsten Schritte machen können, die genügenden Milliarden mit sich bringen.
Genau, also jede dieser großen Firmen hat in der Pipeline, wie es so schön heißt, einige Moleküle, die dann über klinische Studien evaluiert werden und nach ungefähr 3 Jahren kommen sie dann auf den Markt. Sobald der Markt so ein Mittel annimmt, steigt der Aktienkurs dieser Firma erheblich an.
Ja, und vor dem Hintergrund ist natürlich auch das Marktpotenzial der Chinesen ein extrem spannendes. Da entwickelt sich dann wahrscheinlich der Aktienkurs nochmal besonders prächtig.
Genau. Im Gegensatz zu Indien, das nicht so sehr sich dem Westen gegenüber geöffnet hat.
Ja.
Und da sehen wir ja zum Beispiel, Novartis verliert einen wegweisenden Patentstreit in Indien.
Mhm.
Die Inder unterwerfen sich einfach nicht dem Diktat der von Big Pharma, sondern wollen zumindest die Generika selber herstellen und wollen neue Mittel auch als Generika sofort herstellen.
Ja.
Viel billiger. Daher ist Indien kein Markt wie China.
Ja. Ach, die orientieren sich da eher an den Bestimmungen, wie der Westen es gerne hätte.
Die Autoindustrie hat China inzwischen fest im Griff, die westliche, wo man sagen kann, China lebte so wunderbar mit den Fahrrädern und den Rikschas. Die sind gesund, sie belasten die Umwelt nicht. Aber China muss, was den Automarkt angeht, alle westlichen Fehler nachvollziehen. Und sie tun es ja auch mit dem Ergebnis einer Umweltverschmutzung, wie sie extremer ja kaum noch sein kann.
Ja.
Und dem Ergebnis, dass die Chinesen geradezu süchtig werden auf westliche Produkte.
Ja.
Also nachdem in China ja doch wirklich eine Partei gibt, die das Sagen hat, hätte man eigentlich erwarten können, dass die Chinesen sagen, nicht mit uns.
Ja, ja. Eine andere Frage im Zusammenhang mit der Krebstherapie, die mich auch einfach nur den Kopf schütteln lässt, ist der Wunsch der Patienten nach einer individualisierten und individuellen Therapie, den man mit Sicherheit, wie bei allen anderen Therapien, auch im Krebsbereich sich vorstellen kann, ist etwas, was überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Man hat hier so eine Art Standardverfahrensabwicklung, also ja, so Fließbandkiste eher als Eindruck und nicht ein Eingehen.
Genau. Ja. Also nach wie vor überwiegen die Schemata. Sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel sind in Schemata eingeteilt und entsprechend dem, was der Onkologe gerade für richtig hält, wird ein Schema eingesetzt. Die personalisierte Medizin ist im Kommen, aber personalisiert nur insoweit, als anhand der Genmuster des Patienten abgeschätzt werden kann, was er auf keinen Fall verträgt, was Nebenwirkungen haben wird und was er am besten verträgt, was eventuell Wirkungen haben wird. Das ist das, was die Schulmedizin in Erwartung hat, die personalisierte Medizin. Aber sie ist nicht individualisiert. Ja. Denn so wie wir individualisiert verstehen, heißt es, am Patienten wird getestet, was der Körper will. Aber nicht, indem er es schlucken muss, sondern die Energiemedizin ist in der Lage, jegliches Mittel, indem sie es in das Feld des Patienten einbringt, die Reaktion des Körpers darauf zu messen. Also wir können unterscheiden zwischen Ja, neutral und Nein und das Ganze auch prozentual quantifizieren. Und die Quantifizierung erlaubt dann auch eine Objektivierung. Ich habe das einige Male erlebt, wenn Patienten, die in Krebskliniken waren, nicht mehr weit vom Sterben entfernt waren, dann riefen die Angehörigen an, fahren Sie doch mal hin und testen Sie, ob unsere Tochter überhaupt das richtige Mittel kriegt. Ich habe dann getestet, nein, es war das völlig falsche Mittel. Wir hätten aber auch sagen können, welches das richtige gewesen wäre. Nur das interessierte niemanden.
Ja.
Und so starben diese Patienten dann reihenweise.
Nach Schema F.
Nach Schema F starben sie reihenweise.
Ja, ja. Das heißt also, wir kommen dann noch darauf, was ihr hier an Besonderen in dem Zusammenhang zu bieten hat. Aber einen Hinweis hast du ja schon gegeben. Die individualisierte Diagnose ist ja etwas, was eigentlich überhaupt erst die Türe zu einer vernünftigen Therapie öffnet.
Ja.
Also ein standardisiertes Einwerfen von irgendwelchen Pillen oder Aussetzen einer Chemo kann es ja eigentlich nicht sein, wenn ich gar nicht weiß, was der Körper braucht. Aber das könnt ihr ja feststellen.
Eben. Also zum Beispiel im Bereich der Therapie des erhöhten Cholesterins und des Bluthochdrucks sehen wir nach wie vor den Standard. Man probiert mal ein Mittel, hilft es gut, hilft es nicht, wird die Dosis erhöht. Reicht das auch nicht, kriegt er ein anderes dazu. Wenn das den Befund noch verschlimmert, nimmt man das erste weg. Und so wird herum experimentiert. Das ist Hanebüchen.
Ja.
So aber ist der Standard einer sogenannten Wissenschaft. Das ist keine Wissenschaft. Das ist das Prinzip von Versuch und Irrtum.
Ja, es wird ja noch durch eine Umdrehung noch verschärft. In dem Moment, gerade in dem Bereich, wo ich dann diese richtigen Hämmer einschmeiße, muss ich ja dann parallel auch noch erstmal die ganzen Medikamente einnehmen, die Nebenwirkungen abfedern. Das kommt ja noch obendrauf.
Eben.
Und der Cocktail, den ich dann final kriege in der Interaktion, also was ist das mit dem in der Kreuzwirkung und dann noch ein drittes und viertes, das ist ja mathematisch schon schwierig auszurechnen. Und da ist ja der Arzt ehrlicherweise komplett überfordert.
Natürlich. Also wenn in der Werbung gesagt wird, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ja, wird der Eindruck erweckt, der wisse, was passt,
ja,
was nicht zusammenpasst und was passt. In Wirklichkeit sind das alles nur Vermutungen, Meinungen, Auffassungen. Nichts Sicheres weiß man.
Ja. Nun leben wir ja in puncto, Beteiligung der Bevölkerung und direkte Demokratie hier doch ein Stück weit in einem gelobten Land. Es gab ja eine Volksabstimmung, die sich mit der Komplementärmedizin befasst hat. Also eigentlich hat die Politik in der Schweiz den Auftrag des Volkes, sich genau um die Komplementär- und Alternativmedizin zu kümmern.
Genau.
Ist dann da was passiert?
Im Mai 2009 war diese Abstimmung. Passiert ist seitdem nichts. Im Gegenteil, eine Reihe von Mitteln wurden vom Markt genommen, verboten, die vorher noch einsetzbar waren. Zum Beispiel körpereigene Stoffe, körpereigene Hormone und Prohormone. Wenn der Körper einen Mangel an etwas hat und man es ihm zuführt, bessert sich der Befund. Das sagt die Logik.
Ja.
Wenn aber ein Mangel ist an Östrogen, ein Mangel an Testosteron, ein Mangel an Melatonin, kann man es nicht geben, weil Melatonin verboten ist, DHA verboten ist, Pregnenolon verboten ist und, und. Das heißt, körpereigene Stoffe werden verboten, chemische Stoffe werden aktiviert verkauft, obwohl sie natürlich Nebenwirkungen haben, ist ja klar. Es wird aber behauptet, Beispiel Melatonin, es sei unzureichend erforscht. Es gibt 60.000 Veröffentlichungen über das Melatonin.
Ja.
Es ist nichts besser bekannt als das. Und es ist das älteste Hormon überhaupt in der Geschichte des Lebens auf dieser Erde. Also kurz nach den Einzellern wurde Melatonin bereits produziert.
Ja.
Es ist Millionen Jahre alt als Hormon und hat wunderbare Wirkungen, auch als Antioxidant nebenbei, abgesehen vom Schlaf. Aber nach wie vor werden chemische Schlafmittel problemlos verabreicht. Melatonin ist verboten. Ja, was nun?
Ist das etwas, was mit den Kosten zusammenhängen könnte? Kann es sein, dass ein solches körpereigenes Hormon herzustellen in die Profitmaximierungsphilosophie eines turbokapitalistischen Systems nicht hineinpasst? Ist einfach zu billig?
Ja, es ist vor allen Dingen nicht patentierbar.
Ja gut, das ist ja dann, ja, okay, beantwortet schon alles.
Also während der 10 Jahre, wo eine Firma ein neues Mittel patentiert hat und dann noch 10 Jahre so in etwa, verdient sie ja das ganze Geld.
Ja.
Die 1 Milliarde, die investiert wurde, wird in Form von 10, 20 Milliarden zurückgeholt. So ein Geschäft wäre mit körpereigenen Stoffen ja überhaupt nicht zu machen.
Ja. Damit gibst du eigentlich auch sofort schon die Antwort auf andere Alternativtherapien, die im Bereich pflanzlicher Präparate angesiedelt sind. Auch da, du kannst ja bestimmte Extrakte oder bestimmte Pflanzenprodukte, auch diese nicht patentierbar. Insofern ist mit denen nicht die Kohle zu machen, die sich die Multis wünschen.
Nein, es wird zwar immer wieder versucht von biogenen Firmen, die also Genmanipulationen durchführen, Naturprodukte patentieren zu lassen. Aber es wurde doch zum Glück in den meisten Fällen abgeschmettert bisher. Aber die Tendenzen gehen weiter. Präsident Obama hat der Firma Monsanto in den USA ja jetzt auch wieder das Recht zum Gelddrucken ausgestellt. Das heißt also, dass genmanipulierte Samen ein Privileg haben und natürliche Samen verboten werden.
Hm. Es ist auch so gespenstisch, dass also in der Bundesrepublik ja die Frage des Patents auf Leben ausgerechnet bei einer rot-grünen Koalition durchgesetzt und umgesetzt wurden. Also insofern sind wir genau in dieser Patentproblematik drin, ja, dass man dann ein bisschen rumfummelt.
Ich kann mich erinnern, ja, in den 70er Jahren sind die Studenten durch Bonn gezogen und haben gerufen, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Und unter Schröder wurden die Märkte für die Banken geöffnet.
Ja, ja.
Der Turbokapitalismus konnte sich entfalten. Und auf diesem Gebiet dasselbe in Grün.
Ja, und zwar in der Tat wirklich in Grün. Es war eine grüne Ministerin, Frau Künast, die diesen Unsinn umgesetzt hat. Und im Geldbereich ist das genau der Zeitpunkt gewesen, wo dann Derivate als moderne Finanzprodukte eingeführt werden. Du hast völlig recht. Wir haben ganz am Anfang gestreift und angesprochen, Elektrosmog, die Umweltverschmutzung, auch die Radioaktivitätsproblematik. Eigentlich müsste man sich vorstellen, dass eine Krebstherapie auch gerade auf solche Ursachen in viel stärkerer Form den Fokus nimmt.
Ja, das, was bisher als Standard läuft, arbeitet immer am Ende einer Ursachen-Wirkungskette. Die tiefste Verursachung, abgesehen von gewissen genetischen Faktoren, abgesehen vom Karma, das wir jetzt nicht weiter behandeln wollen, denke ich mal, ist die Psyche wirklich ein Hauptfaktor. Aber aus schulmedizinischer Sicht ist die Psycho-Onkologie eine Scharlatanerie.
Ja.
Es wird offiziell gesagt, die Psyche hat für den Krebs überhaupt keine Auswirkungen. Aber die Psychoneuroendokrinoimmunologie, die ist anerkannt. Wenn aber jetzt die Psyche das Nervensystem beeinflusst, die Hormone beeinflusst und die Abwehr beeinflusst, dann wird sie doch wohl auch den Krebs beeinflussen, sagt die Logik.
Richtig, ja. Richtig. Das Thema, was man ja bei Krebs immer wieder auch erlebt, auch bei anderen schweren Erkrankungen, sogenannte Spontanheilungen, auch das wäre, oder unerwartete Heilungen, etwas, was an und für sich dringend im Fokus von Forschung stehen müsste.
Eben, es gab eine ganze Reihe guter Ansätze, zum Beispiel an der Universität in Erlangen, die Spontanheilungen mal ausführlich zu untersuchen und zu schauen, woran lag es denn? Was waren die ausschlaggebenden Faktoren? War es der Glaube des Patienten an seine Heilung oder war es der Glaube überhaupt? War er spirituell oder religiös engagiert? Oder war es die Droge Arzt? Eher weniger. Oder war es schlicht und einfach ein Placebo-Effekt? Und der Placebo-Effekt wird ja schulmedizinisch als unerwünscht betrachtet eigentlich, obwohl er eigentlich die höchste Form der Medizin sein müsste. Denn man erreicht ohne jede Nebenwirkung, fast ohne Kosten, eine Heilung.
Ja.
Und für mein Gefühl sollte der Placebo-Effekt eigentlich die zentrale Aufgabe der Forschung sein.
Ja.
Aber er ist nur ein unschönes Beiwerk, das man möglichst beiseite lässt und als Nullgruppe in einer klinischen Studie heranzieht. Mehr aber auch nicht.
Man hat eigentlich den Eindruck, dass eher das Umgekehrte etwas ist, was beim Thema Krebs eine riesengroße Rolle spielt, nämlich der Nocebo-Effekt, dass mit der Diagnose des Arztes ein riesengroßer Schaden angerichtet wird angesichts der damit verbundenen Aussichtslosigkeit. Also ist das nicht auch so, dass da wirklich Patienten alleingelassen werden und in ein seelisches Tief gezogen werden, der das ganze Thema noch mal richtig turbomäßig verschlimmert?
Richtig. Also das Thema haben wir ja bei AIDS auch schon erlebt, ja. HIV-positiv. Ja. Sobald jemand diese Diagnose bekommt, die häufig überhaupt nicht stimmt, gerät er in ein psychologisches Loch. Und das führt natürlich dazu, dass die T-Lymphozyten und die Makrophagen ihre Aktivität einstellen. Denn die hängen ja ganz stark von der Psyche ab. Und die Diagnose Krebs ist nicht nur für den Betroffenen, sondern für die ganze Familie, für das ganze Umfeld ein Schock. Die geraten alle in die Gegend der Depressivität und befreien sich daraus, indem sie auf den Patienten Druck ausüben, geh zu dem Professor und tu, was er sagt.
Ja, ja.
Selbst wenn die Patienten von sich aus einen Antrieb haben zu sagen, ich möchte den Krebs selber überwinden, denn es ist ja mein Produkt, niemand anderes hat ihn erschaffen außer mir. Und wenn ich ihn erschaffen habe, kann ich ihn auch überwinden. Nicht besiegen, das Wort besiegen höre ich gar nicht gerne in dem Zusammenhang, denn besiegen heißt Kampf.
Ja.
Kampf ist die Ablehnung der Verantwortung für die Krankheit. Sobald ich sage, ich bekämpfe dich, Tumor, tue ich so, als sei er außerhalb von mir, als sei er ein Feind, als sei er der Böse. Und ich lehne es ab zu sagen, du bist mein Ergebnis, ich habe dich erschaffen, ich führe dich auch wieder zurück in einen normalen Zustand.
Ja.
Also das Wort besiegen halte ich und das Wort bekämpfen halte ich da völlig für falsch. Und wenn ein Patient tatsächlich die Verantwortung übernimmt für seinen Krebs und sagt, du bist mein, du bist ein Teil von mir. Und so wie ich mich selber lieben sollte, so liebe ich dich. Ein Krebs, der geliebt wird, gibt auf. Ein Krebs, der aggressiv behandelt wird,
der wehrt sich.
Der wehrt sich, natürlich,
ja, klar, ist logisch. Klar, ja, klar. Du darfst aber dann Krebs nicht als eine lokale Problematik, also ich habe hier oder da in den Knochen oder in der Lunge oder im Gehirn einen Tumor, sondern ich muss den Menschen und mich selber und die Krankheit als etwas Ganzheitliches betrachten. Sonst funktioniert das nicht, was du gerade sagst.
Eben. Also wo der Krebs ausbricht, ist eigentlich, wenn man die Vergangenheit, die Entwicklung dahin betrachtet, gar nicht so wichtig. Es kann bei einer Frau ein Brustkrebs genau wie ein Eierstockkrebs sein. Es kann bei einem Mann ein Prostatakrebs genau wie ein Hirntumor sein. Die Evolution zum Krebs ist immer ganzheitlich. Und die Lokalisation, wo er ausbricht, ist gar nicht so entscheidend. Und wer nur lokal behandelt, der nimmt nicht in Anspruch alle Systeme des Körpers, die er eigentlich bräuchte. Das vegetative Nervensystem, das Lymphsystem, das Immunsystem, das Hormonsystem, das Verdauungssystem, das Herz-Kreislauf-System. Alle diese autonom arbeitenden Systeme haben in der Krebsentwicklung ja Fehler gemacht. Aber durch Hinzunehmen aller dieser ganzheitlichen Systeme kann ich auch den Krebs wieder transformieren oder gar transmutieren zu normalen Körperzellen.
Ja. Jetzt gibt es ja im Zusammenhang mit gesunder Lebensweise und Krebsprophylaxe intensives Thematisieren des Themas Rauchen als Beispiel. Man hat den Eindruck, dass es dann irgendwie schon aufhört. Also wenn du das Rauchen weglässt, bist du eigentlich mit deiner Prophylaxe schon Haken dran, ist irgendwie alles gut. All die anderen Dinge?
Naja, auch das Thema Rauchen muss man erneut unter die Lupe nehmen. Für mein Gefühl ist das schlechte Gewissen, das man den Rauchern einredet, schlimmer als das Rauchen selbst. Denn was ich tue, das tue ich ganz, ist ein kosmisches Gesetz. Und wenn ich mich daran halte, sind die negativen Wirkungen nicht stark. Wenn ich aber rauche, die ganze Familie sagt, jetzt hör doch endlich auf, du hast ja eine Sucht, das ist ein Laster, dann bekommt derjenige solche Verkrampfungen, dass sein Organismus gar nicht mehr gut funktionieren kann. Früher sagte man, Kaffee ist schädlich. Inzwischen weiß man, bis 4 Tassen am Tag sind gesund. Gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs eine Vorbeugung. Früher sagte man, Schokolade ist Gift. Inzwischen weiß man, Kakao ist gesund. Das heißt, die vielen Vorurteile gegen die sogenannten Alkaloide, die wir schon hinter uns haben, haben sich bisher alle als Fehler herausgestellt. Mhm. Und das berühmte Beispiel vom Ex-Bundeskanzler Schmidt, der keine Schuldgefühle hat, der mit 85 oder wie alt er ist,
über 90,
immer noch pufft wie ein Schlot, zeigt ja, wenn ich selber bin, wenn ich mich nicht beeinflussen lasse von den Vorwürfen der anderen und mir Schuldgefühle einreden lasse, dann sind die negativen Wirkungen auch des Rauchens ziemlich gering.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, also dass der Umstand, dass auf Millionen von Packungen Rauchen kann tödlich sein, als Information in ein Feld der Menschheit reingegeben wird, auf Abermillionen von Packungen, mit Sicherheit nichts ist, was dann wirklich zur Gesundheit beiträgt, sondern diese Negativinformation natürlich ihre Schäden hinterlässt und ihre Konsequenzen hinterlässt.
Genau.
Stichwort Fehldiagnose.
Ja.
Auch ein Punkt, ist das etwas, was ähnlich wie bei dem Thema AIDS bei Krebs auch eine Rolle spielt?
Ja, also nach unseren Ergebnissen hat Krebs sehr viel zu tun, auch mit Erregern.
Ja.
Es gibt ja eine Theorie, eine russische Tamara Lebedeva, die sagt, die Trichomonaden sind eigentlich der Krebs. Oder bei der Prostata, die Chlamydien sind eigentlich der Krebs. Das kann ich nicht abschließend beantworten, aber wir stellen bei allen Krebspatienten eine Häufung, eine enorme Häufung verschiedener pathogener Erreger fest. Also Parasiten, Pilze, Bakterien und Viren. Man wundert sich nicht, dass die krank geworden sind,
ja,
sondern die Abwehr muss schon eine ganze Weile mit Erregern nicht mehr fertig geworden sein. Und die Erreger sind zum großen Teil vorgedrungen ins Gehirn, die sogenannten neurotropen Erreger, also Coxsackie-Viren, Epstein-Barr-Viren und Herpes-Viren oder die neurotropen Bakterien wie die Borrelien etwa, die finden sich bei Krebspatienten in einem enormen Maße. Und deshalb behandeln wir hier bei uns auch mittels elektrischer Impulse, mittels Frequenzmustern die Erreger bei allen Krebspatienten. Es ist noch nicht endgültig zu sagen, ob, wie diese alternative Theorie sagt, die Krebszellen gar keine Krebszellen sind, sondern eigentlich nur Anhäufungen von Pilzen oder Parasiten oder Bakterien, oder ob die Erreger wichtige Kofaktoren sind dabei. Auf jeden Fall ist es völlig falsch, wenn man mit Chemotherapie das Immunsystem auf Null bringt und damit die Erreger wuchern können, wie sie nur wollen.
Ja, die werden gerade so eingeladen.
Genau.
Ja, ja. Ja. Jetzt gibt es ja im Zusammenhang mit dem Thema Krebs, bevor wir dann auf das, was ihr hier macht, kommen, auch Impfungen. Insbesondere eine massivst beworbene und propagierte Impfung für junge Mädchen, die schon altersmäßig extrem früh anfängt. Was hältst du davon?
Ja, es ist nicht verwunderlich, dass ich davon gar nichts halte.
Gut, das ist richtig.
Denn bei Teenagern einen Krebs, den sie mit geringer Wahrscheinlichkeit im hohen Alter bekommen können, bereits das Immunsystem in die Ecke zu treiben, mittels einer Impfung, mit der das Immunsystem gar nichts anfangen kann. Das ist überhaupt kein Verhältnis zwischen Schaden und Nutzen.
Ja.
Also der Nutzen ist minimal, der Schaden kann aber hoch sein. Denn wenn jemand, der nun schon Jahrzehnte in dem Job ist wie ich, schon viele impfgeschädigte Patienten erlebt hat, die dann wirklich ein unschönes Leben führen hinterher. Da kann man nur sagen, die Kosten-Nutzen-Analyse muss ganz radikal durchgeführt werden und für Papillomaimpfungen vollkommen sinnlos.
Du hast ja bei dem Thema Impfung, auch hier in dem Konkreten, aber ganz allgemein natürlich noch ein zusätzliches Problem, das, was du mit dem Großversuch in Sachen Elektrosmog angesprochen hast, du hast ja auch da keine Placebo- Doppelblindstudien, das heißt, die Impfstoffe kommen auf den Markt, ohne dass sie je durch das, was bei jedem anderen Wirkstoff, in jeder anderen Substanz vorher abgetestet werden muss. Das macht das natürlich hier noch ganz besonders katastrophal und schlimm. Und gerade die Nebenwirkungen, die hier ja zuhauf schon aufgetreten sind, sollten eigentlich deutlich machen, dass jedes junge Mädchen nur tunlichst die Finger davon lassen sollte.
Ja. Also wenn man sich den Impfkalender anschaut, was die Kinder schon mit wenigen Wochen, Monaten an Mehrfachimpfungen bekommen, wo das Immunsystem ja überhaupt noch nicht reif ist. Die Kinder kriegen ja ihre Immunzellen noch überwiegend von der Mutter über die Muttermilch. Also ein unreifes Immunsystem mit einer Sechsfachimpfung zuzupflastern,
ja,
das
ja.
ist für mein Gefühl auch wieder völlig unethisch.
Ja. Und einfach nur Profit, Profit, Profit.
Ja.
Was anderes geht es bei dem Thema nicht. Wenn ich dich richtig verstehe, ist eine biophysikalische Therapie einer biochemischen oder einer chemischen Therapie und Interpretation deutlich vorzuziehen.
Ja, wir haben da eben die Pyramide, wo unten die Materie ist oder die Anatomie, dann darüber die Physiologie, die Biochemie und darüber die Biophysik und darüber die energetischen Einwirkungen, die informatorischen Einwirkungen und darüber die Bewusstseinseinwirkungen, die die stärksten überhaupt sind, die aber praktisch gar nicht eingesetzt werden. Das heißt also, mit der Biophysik bin ich der Biochemie übergeordnet tätig. Das heißt, die Steuerimpulse, die Regelungsimpulse kommen alle aus der Biophysik und die Biochemie folgt demnach.
Das, was ihr in dem Gesundheitszentrum in Sachen einerseits Diagnose, andererseits Therapie den Patienten anbietet, ist etwas, was unabhängig von den Stadien greifen kann oder greift. Das heißt also, auch Austherapierte können hier wieder Hoffnung schöpfen. Ist das richtig?
Weil wir eben grundsätzlich ganzheitlich herangehen. Also auf allen erwähnten Ebenen arbeiten wir parallel und suchen für jede dieser Ebenen, von denen es noch mehr gibt natürlich, suchen für jede dieser Ebenen das optimale Mittel heraus und schauen, wo ist der Defekt, wo ist die Fehlsteuerung, die Fehlregelung, die dazu geführt hat, dass da ein Defekt existiert. Und das parallele Einsetzen ganzheitlicher Therapien ist auch wiederum schon von der Logik her der Arbeit auf der rein materiellen Ebene überlegen. Also ich meine, wer das bestreitet, der hat wirklich vom menschlichen Körper nicht sehr viel Ahnung. Und natürlich, wir nehmen die Materie auch, aber wir nehmen nur Chemie, wenn es unbedingt nötig ist. Und wir verlangen dann auch vom Körper, dass er Ja sagt zu dieser Chemie. Und wenn er es tut, gut, dann kann man es auch mal für eine Weile einsetzen. Aber im Übrigen nehmen wir immer körpereigene Stoffe, Prohormone, homöopathische Mittel, pflanzliche Mittel, Früchte und Ähnliches. Zum Beispiel ist ein wunderbares Krebsmittel unter der Schale vieler Früchte verborgen. Nämlich direkt unter der Schale ist bei den Zitrusfrüchten immer eine weiße Schicht.
Ja.
Diese weiße Schicht ist ein Krebsmittel par excellence, vor allen Dingen von den Zitronen. Orangen weniger, aber Zitronen, Grapefruit, aber sogar beim Apfel ist die Lektinschicht unter der Schale ein Therapeutikum, wird bis dato nicht eingesetzt, sodass wir empfehlen, die Früchte als Ganzes einzusetzen. Natürlich müssen es dann Biofrüchte sein, klar,
Ungespritzte, genau.
ungespritzte,
Ja.
und zu einem Saft oder zumindest zu einem Mousse zu verarbeiten und zu trinken, sodass nichts dabei verloren geht, die Samen nicht, denn in den Samen steckt ja die DNS mit Informationen über Gesundheit noch und nöcher und dann eben die Glykopolysaccharide und die Oligosaccharide unter den Schalen.
Du hattest angesprochen, da habe ich ja etwas gezuckt, war ja etwas überrascht. Knollenblätterpilz ist auch ein Therapeutikum, mit dem hier auch erfolgreich gearbeitet wird.
Ja, man muss nur die Potenzierung nehmen, die gerade nicht giftig ist, das
Ja.
ist klar. Aber das geht ja. D4 zum Beispiel ist kein Problem. In China sehen wir, dass eine ganze Population von Pilzen zur Therapie existiert hat und jetzt auch nach uns exportiert wird. Dazu gehört auch der Fliegenpilz zum Beispiel. Es gibt eine nicht giftige Variante des Fliegenpilzes, die wunderbare Wirkungen hat. Oder dann eben in China Coprinus und Cordyceps und Shiitake und Maitake und Auricularia und Agaricus. Eine herrliche Form der Medizin, die von der Schulmedizin völlig beiseite gelassen wird.
Am Anfang steht hier immer die Frage, was der jeweilige und das Austesten, was der jeweilige Organismus eigentlich braucht und will. Das heißt, du fragst jeden Patienten individuell. Du sagst nicht, auf der Liste steht, aha, das und das wirkt, sondern es wird erst einmal ausgetestet, ja, wohin eigentlich die Reise gehen soll.
Genau, wir haben verschiedene energiemedizinische Methoden. Das ist die Meridian-Diagnostik, die Segmentar-Diagnostik und die Chakrendiagnostik, wo wir auf jede Fragestellung hin eine klare Antwort bekommen. Und ein Patient bekommt ein Mittel nur, wenn der Medikamententest positiv verlaufen ist. Und wir nehmen dann auch nur die am stärksten positiven Mittel. Denn wenn die Selbstheilungskräfte des Körpers Ja sagen zu einem Mittel und man nimmt das Mittel, dann bildet sich eine Symbiose. Während mit chemischen Mitteln die Selbstheilungskräfte ja zurückgedrängt werden, manchmal sogar auf Null gebracht werden und man ist dann gezwungen, mittels chemischer Medikamente den Körper zu manipulieren. Also man kann sagen, Manipulationsmedizin versus Selbstheilungskräfte. Das ist ein Spannungsfeld. Wir haben uns klar für die Selbstheilung entschieden.
Und eine Individualisierung. Also das kann man gar nicht dick genug unterstreichen. Man muss überhaupt erst mal wissen, was der Organismus selber braucht und möchte, bevor ich mit Therapien anfangen kann.
Und dann beachten wir auch das Zellmembranpotenzial, das normalerweise bei minus 70 oder 70, 80 Millivolt liegt, bei Krebspatienten bei minus 20 oder minus 10 Millivolt. Das heißt, die Zellmembranen erfüllen ihre Funktion nicht mehr. Dasselbe gilt für die Mitochondrien, die ja auch eine eigene Membran haben, und die mit dem ATP die Energieproduzenten des Organismus sind. Wir geben oder testen zunächst einmal Q10 und NADH als die beiden Stoffe, die im Zitronensäurezyklus an der ATP-Produktion maßgeblich beteiligt sind. Also die mitochondriale Medizin und die zellmembranheilende Medizin sind Teile von dem, was wir tun. Offiziell überhaupt nicht anerkannt oder noch nicht einmal bekannt.
Der Grad der Erkrankung eines Patienten, der hier herkommt, ist, ich sag mal, nicht egal, aber es ist so, dass auch Austherapierte hier wieder Hoffnung schöpfen können. Ja. Also es geht nicht nur um das Anfangsstadium, sondern auch wenn die Schulmedizin die Menschen aufgegeben hat, haben sie noch eine Chance.
Eben, denn das ist der psychische Vorteil eines Patienten, der schulmedizinisch aufgegeben wurde, dass er ja nur noch einen Strohhalm hat.
Ja.
Und wir bieten ihm diesen Strohhalm. Das heißt, er klammert sich dran, er setzt seine gesamte Energie in Bewegung, seine gesamte Hoffnung, seinen Glauben für das, was da jetzt noch machbar ist.
Ja.
Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, wo man drauf aufbauen kann.
Ja. So widersinnig das aus der schulmedizinischen Sicht klingt, so logisch ist es vor dem Hintergrund unseres Gespräches. Lieber Manfred, ich sage dir ein herzliches Dankeschön. Eine Arbeit, die hier stattfindet, eine medizinische Arbeit, eine Gesundheitsarbeit, wie man sich das eigentlich wünscht. Es geht nicht darum, sehr viel Umsatz zu machen. Es geht nicht darum, Profitmaximierung zu betreiben, sondern den Menschen in einer in der Tat schweren gesundheitlichen Situation eine Hilfestellung zu leisten und sie, ohne sie gesundheitlich noch mehr zu ruinieren, wieder in die Heilung zu führen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Ich danke auch.
Liebe Zuschauer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Die Internetseite mit spannenden Filmen, das ist der Vorteil, wenn man in der Schweiz lebt, dass eben hier ganz unzensiert und ganz anders Informationen zu Gesundheitsfragen kommuniziert werden können. Berichte, Filmberichte, Unterlagen und Dokumente, die es in dieser Form in der Bundesrepublik nicht geben dürfte. Also deswegen hier auf die Seite gehen und im Übrigen ganz, ganz wichtig, weitersagen, das, was wir von Dr. Döpp gehört haben, dass eben auch dann, wenn die Situation des Austherapiertseins beim Thema Krebs, bei der Erkrankung Krebs vorliegt, es ist nicht zu spät, sondern es gibt immer noch Hoffnung und immer noch die Möglichkeit, diesen schon zitierten letzten Strohhalm zu ergreifen. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.